Kennst du das? Du nimmst dir morgens beim ersten Kaffee fest vor, ab sofort einfach positiver zu denken.
Der Klassiker.
Genau. Du nimmst dir vor, dich im Job weniger stressen zu lassen, abends noch eine Runde Yoga zu machen oder einfach konsequenter an dein Ziel zu arbeiten.
Und dann kommt der Abend.
Exakt. Du bist müde, der Tag steckt dir so richtig in den Knochen und zack, plötzlich zerbricht dieser wunderbare Vorsatz.
Ja, leider.
Statt auf der Yogamatte landest du mit einer Tüte Chips auf dem Sofa, weil alte Gewohnheiten und schlichte Erschöpfung einfach meilenweit stärker sind als deine allerbesten Absichten.
Das kennen wir vermutlich alle.
Absolut. Und genau da haken wir in unserer heutigen intensiven Quellenanalyse ein. Wir schauen uns heute das Konzept aus dem Buch Affirmationen im Schlaf von Wilfried Bechtle an.
Ein wirklich faszinierendes Material.
Die Mission unserer heutigen Session ist es, herauszufinden, wie du exakt diese Phase, also die Minuten vor dem Einschlafen und die Nacht selbst, nutzen kannst, um dein Unterbewusstsein neu zu programmieren.
Und das Ganze ohne Druck.
Richtig. Ganz ohne diesen ständigen, anstrengenden Leistungsdruck, sondern durch pure Ruhe und clevere Wiederholung. Okay, lass uns das mal aufdröseln. Warum ist ausgerechnet die Nacht, in der wir ja eigentlich gar nichts aktiv tun, unser stärkster Hebel für echte Veränderungen?
Um das zu verstehen, müssen wir uns kurz anschauen, was auf neurobiologischer Ebene eigentlich beim Einschlafen passiert.
Okay, schieß los.
Am Tag arbeitet unser Kopf im Beta-Wellenbereich. Das ist der Modus des logischen Denkens, aber eben auch der Modus unseres inneren Kritikers.
Der meldet sich ja leider oft genug.
Genau. Nennen wir ihn einfach mal den Kommentator. Dieser Kommentator bewertet alles, er vergleicht, zweifelt und warnt uns vor potenziellen Gefahren.
Er meint es also gut mit uns.
Im Grunde ja. Er will uns schützen, indem er an dem festhält, was ihm vertraut ist. Wenn du dir also tagsüber vor dem Spiegel sagst, ich bin völlig entspannt und souverän, dann grätscht dieser Kommentator sofort dazwischen.
Und sagt sowas wie, Moment mal.
Exakt. Er sagt, erinnerst du dich an das Meeting heute Morgen? Da hast du mich stottert und rote Flecken am Hals bekommen, von wegen souverän.
Oh ja, den Kommentator kenne ich nur zu gut. Das ist genau die Stimme, die einen um 3 Uhr nachts gerne mal an diesen einen unfassbar peinlichen Handshake aus dem Jahr 2018 erinnert.
Haha, ganz genau. Aber jetzt kommt der Clou an der ganzen Sache. Wenn wir abends müde werden und schließlich einschlafen, verlangsamen sich unsere Gehirnwellen.
Wir schalten also buchstäblich einen Gang runter.
Richtig. Wir gleiten von Beta zu Alpha, dann zu Theta und im tiefsten Schlaf zu Delta. Und besonders im Theta-Zustand, also in dieser schummrigen Phase zwischen Wachsein und Schlaf, wird dieser kritische Kommentator immer leiser.
Bis er irgendwann ganz die Klappe hält.
Bis er ganz verstummt, ja. Unser Gehirn schaltet um auf den Verarbeitungsmodus, es sortiert die Eindrücke des Tages und festigt neuronale Verbindungen.
Okay, das heißt, die Tür ist dann offen.
Und in diesem hochgradig aufnahmebereiten Zustand, in dem die kritische Schranke des Tagesverstandes fehlt, bekommt Wiederholung eine völlig andere, viel tiefere Qualität.
Die Affirmationen haben dann buchstäblich freie Bahn.
Genau. Sie dringen direkt ins Unterbewusstsein ein, weil dieser innere Türsteher einfach eingeschlafen ist.
Das ist eigentlich ein genialer Hack, finde ich. Der Türsteher macht Pause und die neuen Überzeugungen spazieren einfach gemütlich in den Club.
So kann man sich das sehr gut bildlich vorstellen.
Aber bevor wir uns anschauen, wie diese Sätze genau aussehen müssen, gibt es im Material ja einen riesigen Fokus auf die Vorbereitung.
Das ist ein extrem wichtiger Punkt.
Es geht um 4 Ebenen, und das finde ich einen echt tollen Begriff aus der Quelle, die kognitive Reibung zu reduzieren. Wir wissen ja alle, dass man vor dem Schlafen nicht mehr stundenlang in grelles Blaulicht starren sollte. Das müssen wir hier nicht wiederkeulen.
Nein, das ist Basiswissen.
Aber die Herangehensweise hier geht viel tiefer. Es fängt bei der ersten Ebene an, nämlich dem Körper.
Richtig. Und wir reden hier nicht von einem 2-stündigen Meditationsretreat.
Zum Glück.
Es geht einfach darum, das parasympathische Nervensystem zu aktivieren, also den Teil unseres Nervensystems, der für Ruhe und Verdauung zuständig ist.
Wie machen wir das am besten?
Das Material schlägt vor, den Alarmzustand des Tages durch simple physische Signale zu beenden. Zum Beispiel durch 5 tiefe Atemzüge, bei denen das Ausatmen doppelt so lang ist wie das Einatmen.
Okay, das klingt machbar.
Oder ein gezielter Spannungsablass. Du spannst alle Muskeln an, machst die Hände zu Fäusten, ziehst die Schultern hoch, hältst das kurz und dann lässt du komplett los.
Ah, progressive Muskelentspannung in ganz kurz.
Genau. Das signalisiert dem Körper biochemisch ganz klar, die Jagd ist vorbei, du bist sicher.
Das bringt uns dann direkt zur zweiten und dritten Ebene, Raum und Kopf. Bei der Raumgestaltung geht es um Basisdinge wie eine kühle Temperatur und vor allem Ordnung.
Zimmer ist extrem wichtig für das Unterbewusstsein.
Ja, total. Wenn du im Dunkeln erst noch über den Wäscheständer stolperst, um deine Kopfhörer zu suchen, bist du sofort wieder voll im Beta-Modus.
Da ist der Kommentator direkt wieder wach.
Aber was ich bei der Ebene Kopf wirklich extrem spannend fand, ist dieser Parkplatz für morgen. Wir haben ja dieses psychologische Phänomen, den Zeigarnik-Effekt.
Ein sehr bekannter Mechanismus in der Psychologie.
Der besagt ja, dass unser Gehirn unfertige Aufgaben viel stärker im Gedächtnis behält als erledigte. Und genau da setzt das Material an, oder?
Exakt. Der Zeigarnik-Effekt ist der Hauptgrund, warum wir abends im Bett diese endlosen To-Do-Listen wälzen.
Weil das Gehirn Angst hat, was Wichtiges zu vergessen.
Richtig. Es hält die Aufgabe aktiv im Arbeitsspeicher. Die Technik aus dem Buch ist hier eine 30-Sekunden-Abschlussfrage. Du fragst dich...
Also wirklich abhaken, was fertig ist.
Du benennst drei winzige Dinge, um dem Hirn einen klaren Abschluss zu geben. Und dann öffnest du mental diesen Parkplatz für morgen.
Wie funktioniert der genau?
Wenn Gedanken an ungelöste Probleme auftauchen, sagst du dir ganz bewusst, morgen um 9 Uhr kümmere ich mich darum. Jetzt nicht.
Das ist eine verbindliche Zusage an sich selbst?
Ganz genau. Damit schließt du den offenen Loop im Gehirn und der Arbeitsspeicher darf endlich geleert werden.
Speaking of Setup, die vierte Ebene ist ja die technische Einrichtung. Welche Kopfhörer nutzt man eigentlich, wenn man im Bett liegt? Da geht es ja auch wieder um Reibung.
Definitiv.
Wenn mir nach 20 Minuten das Ohr wehtut, nützt mir die beste Affirmation der Welt nichts. Im Material werden diese Schlafkopfhörer empfohlen, die in ein weiches Stirnband eingenäht sind.
Die sind momentan sehr beliebt für solche Zwecke.
Die sind wohl super flach und drücken selbst bei Seitenschläfern nicht. Wenn man allein schläft, tut es natürlich auch ein leiser Bluetooth-Lautsprecher auf dem Nachttisch.
Das ist auch völlig in Ordnung.
Aber was mich beim Lesen wirklich umgehauen hat, ist die Sache mit der Lautstärke und dem bewussten Zuhören. Ich dachte immer, ich muss den Text total aufmerksam verfolgen.
Was hier faszinierend ist, genau das ist der allergrößte Fehler, den die meisten machen.
Wirklich?
Ja. Sie stellen die Wiedergabe zu laut ein, weil sie denken, sie müssten wie im Schulunterricht aktiv lauschen und den Text kognitiv verarbeiten.
Aber das hält einen doch wach, oder?
Exakt. Wenn du aktiv zuhörst, bleibst du wach. Die Lautstärke muss paradoxerweise so leise sein, dass du die Worte zwar als Murmeln wahrnimmst, sie aber jederzeit loslassen kannst, um wegzudämmern.
Es darf also nicht aufdringlich sein?
Richtig. Es geht nicht darum, den Text auswendig zu lernen. Es geht rein um die sanfte Beschallung des Unterbewusstseins, während du schläfst.
Macht es einen Unterschied, ob die ganze Nacht durchlaufen zu lassen?
Ob du dafür einen Timer von 45 Minuten einstellst oder die Sätze im Dauerloop auf geringster Lautstärke durchlaufen lässt, ist völlig zweitrangig.
Hauptsache, man schläft.
Das ist die absolute Grundregel. Der Schlaf ist heilig. Das Audio darf dich niemals am Durchschlafen hindern.
Okay, der Rahmen steht also. Unser Nervensystem ist runtergefahren, die Loops sind geschlossen, das Stirnband sitzt bequem.
Die perfekte Ausgangslage.
Jetzt kommen wir zu etwas, das ich beim ersten Lesen echt hinterfragt habe, nämlich das unverhandelbare Vierteile-Ritual.
Ein sehr zentrales Element der Methode.
Der Autor sagt, man muss jeden verdammten Abend exakt dieselben vier Schritte innerlich durchgehen, bevor man überhaupt mit den eigentlichen Affirmationen startet. Jede Bitte wird 7-mal wiederholt.
Das klingt erstmal sehr dogmatisch, ich weiß.
Ja, total. Erst dachte ich, wow, ist das nicht wahnsinnig starr? Aber dann ist mir klar geworden, dass es ja eigentlich um Decision Fatigue geht, also um diese Entscheidungsmüdigkeit.
Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, erkennen wir genau dieses Prinzip. Unser Gehirn liebt Vorhersagbarkeit und Algorithmen.
Und abends ist der Akku einfach leer.
Genau. Wenn du abends völlig erschöpft bist, hast du absolut keine Willenskraft mehr, um dir noch ein kreatives, neues Ritual auszudenken.
Das macht Sinn.
Dieser extrem starre Rahmen nimmt dir einfach jede Entscheidung ab. Durch die ständige, immer identische Wiederholung entsteht ein psychologischer Anker.
Ein Signal für den Körper.
Sobald du mit dem ersten Schritt des Rituals beginnst, weiß dein System sofort, das kenne ich, der Tag ist offiziell beendet, der Nachtmodus startet genau jetzt.
Lass uns diese vier Schritte mal kurz durchleuchten. Es beginnt mit der sogenannten geistigen Reinigung, gefolgt vom Segen, dann Führung und Schutz und zuletzt Heil.
Richtig, das ist die feste Abfolge.
Wie genau greift diese Reihenfolge eigentlich ineinander?
Es ist eine sehr durchdachte psychologische Kaskade. Schritt 1, die Reinigung, ist die Klärung. Du entlässt die Anspannung und den ganzen emotionalen Ballast des Tages.
Wie das Abstreifen der Arbeitskleidung, könnte man sagen.
Ein sehr gutes Bild. Schritt 2, der Segen, ist psychologisch extrem clever aufgebaut. Du wünschst Wohlwollen, und zwar explizit zuerst für andere und dann erst für dich selbst.
Warum zuerst für andere?
Das bricht diesen egozentrischen Stressfokus auf. Wenn wir gestresst sind, kreisen wir gedanklich nur um uns selbst. Wir denken, ich muss noch dies tun, ich darf jenes nicht vergessen.
Ah, verstehe, das weitet den Blick.
Genau. Durch den Segen für andere erzeugst du eine innere Weite und kommst in eine Haltung des weichen Annehmens.
Und dann kommt Schritt 3, Führung und Schutz. Das fand ich einen wunderschönen Gedanken für alle, die schlecht schlafen.
Es ist oft der wichtigste Schritt für Schlaflose.
Man spricht dabei innerlich aus, dass man nun die Kontrolle komplett abgibt. Dem wachsamen, kontrollierenden Teil im Gehirn, der ja auch nachts noch auf Gefahren lauern will, wird quasi offiziell Feierabend verordnet.
Man gibt ihm die Erlaubnis, dass es jetzt sicher ist, loszulassen.
Das System darf endlich offline gehen.
Exakt. Und diese innere Sicherheit ist dann die Grundvoraussetzung für den vierten und letzten Schritt. Das Heil.
Heil klingt erstmal sehr groß.
Heil bedeutet in diesem Kontext einfach ganz werden, tiefe Regeneration und innere Ordnung. Bemerkenswert ist dabei, dass Heil nicht als aggressives Ziel formuliert wird, das du krampfhaft erreichen musst.
Sondern?
Es wird als logische, völlig sanfte Konsequenz gesehen. Wenn du geklärt bist, in der Weite ruhst und dich sicher fühlst, dann passiert Regeneration von ganz allein.
Gut. Wir sind also geklärt und sicher. Und hier wird es wirklich interessant. Wie bauen wir nun die eigentlichen Affirmationen auf?
Da gibt es eine sehr klare Methodik.
Weil wenn ich völlig gestresst bin und massive Geldsorgen habe und mir nachts vom Band eine Stimme ins Ohr flüstert, ich bin ein entspannter Millionär und das Leben ist ein Ponyhof, dann schlägt auch mein innerer Bullshit-Detektor selbst im Halbschlaf noch Alarm, oder?
Und ob er das tut? Das ist genau der Punkt, an dem die meisten klassischen Chaka-Affirmationen kläglich scheitern.
Weil das Gehirn es einfach nicht glaubt.
Sie erzeugen kognitive Dissonanz. Dein Unterbewusstsein gleicht die gehörte Aussage permanent mit deiner gefühlten Realität ab. Wenn diese Lücke zu groß ist, entsteht Widerstand.
Und dieser Widerstand weckt einen auf.
Oder er stresst dich zumindest unbewusst. Die Quelle betont daher ganz klar, Stimmigkeit ist viel wichtiger als gigantische Sprünge. Wir arbeiten hier mit sogenannten Prozessformulierungen.
Wie sehen die aus?
Statt zu sagen, ich bin reich, sagst du, ich werde täglich sicherer im Umgang mit meinem Geld.
Das klingt direkt viel glaubhafter.
Genau. Statt, ich bin völlig stressfrei, heißt es, ich finde immer schneller zurück in meine eigene Ruhe. Diese Sätze geben dem Gehirn eine klare Entwicklungsrichtung vor, ohne einen inneren Kampf über Fakten auszulösen.
Das ist so viel eleganter. Das Material spricht ja von Sets, die man sich zusammenstellt, idealerweise aus so 12 bis 18 Sätzen. Und auch da gibt es eine klare Dramaturgie.
Man wirft nicht einfach Wildsätze zusammen.
Man startet nicht sofort mit dem Hauptziel, sondern baut eine Rampe. Man beginnt mit 3 bis 5 Beruhigungssätzen, sowas wie, ich atme aus und lasse den Tag los. Mein Körper wird schwer und ruhig.
Um erstmal im Raum anzukommen.
Genau. Dann erst kommen die Richtungssätze, also das eigentliche Thema der Nacht, gefolgt von Stabilitätssätzen wie ich vertraue meinem eigenen Rhythmus und am Ende steht ein klarer Abschlusssatz für die Nacht, zum Beispiel diese Nacht stärkt mich für den neuen Tag.
Das fühlt sich an wie eine perfekt komponierte kleine Reise.
Finde ich auch.
Es ist ein sehr stabiles Gerüst. Aber die eigentliche Kunst liegt natürlich in den Richtungssätzen, besonders wenn wir tief sitzende Glaubenssätze verändern wollen.
Glaubenssätze sind ja oft richtig hartnäckig.
Weil sie oft uralte Überlebensstrategien aus unserer Kindheit sind. Der Trick ist, diese leisen Bremsen ganz sanft umzuformulieren. Wir verwandeln ein hartes Urteil in eine Fähigkeit.
Hast du da ein Beispiel?
Nehmen wir mal das Imposter-Syndrom. Also das ständige Gefühl, eigentlich nicht gut genug zu sein und bald als Hochstapler entlarvt zu werden.
Oh ja, das kennen wir ja fast alle in irgendeiner Form.
Der innere Satz lautet dann vielleicht, ich kann das alles gar nicht. Ich täusche die anderen nur.
Und wenn ich jetzt daraus mache, ich bin der absolut brillanteste Kopf in meinem Fachgebiet, dann lacht mich mein Unterbewusstsein wieder aus.
Vollkommen richtig.
Wie würde so ein prozessorientierter Richtungssatz stattdessen lauten?
Wir wechseln von Druck zu Erlaubnis und von einem harten Urteil zu einem Lernprozess.
Okay.
Ein stimmiger Satz wäre: Ich lerne meine Aufgaben Schritt für Schritt zu meistern. Ich darf Zweifel haben und gehe trotzdem weiter. Mein Wissen reicht aus, um den nächsten guten Schritt zu tun.
Das nimmt diese unglaubliche Härte aus dem inneren Dialog.
Ganz genau. Und weil das Gehirn im Täterzustand hochgradig plastisch ist, beginnst du durch die nächtliche Wiederholung solcher weicheren, realistischeren Sätze tatsächlich neue neuronale Pfade zu bahnen.
Man programmiert sich wirklich um.
Der alte Pfad der Versagensangst wird weniger genutzt und verkümmert langsam, während der neue Pfad der stetigen Weiterentwicklung gestärkt wird.
Das ist extrem greifbar. Lass uns direkt in die Anwendungsgebiete springen, die das Material behandelt. Gesundheit, Erfolg und Beziehungen. Fangen wir mal mit der Gesundheit an.
Da gibt es ein großes Missverständnis oft.
Genau, hier muss man natürlich ganz klar sagen, kein Affirmationsset der Welt ersetzt einen Arztbesuch oder eine notwendige Therapie. Wenn der Arm gebrochen ist, muss ein Gips drum, da hilft auch kein Flüstern im Dunkeln.
Richtig. Aber was Affirmationen tun, ist das absolute Fundament für Heilung zu gießen.
Wie meinst du das?
Bei gesundheitlichen Problemen bauen wir sofort extremen mentalen Druck auf. Wir denken, warum tut das immer noch weh? Ich muss doch morgen funktionieren.
Und dieser Druck ist kontraproduktiv.
Er versetzt das Nervensystem wieder in den sympathischen Zustand, den Fight-or-Flight-Modus. Und ein Körper im Alarmzustand investiert seine ganze Energie ins nackte Überleben, nicht in die Zellregeneration.
Wir müssen dem Körper also sagen, dass er heilen darf.
Wir nutzen nachts also Sätze, die dem System signalisieren, du darfst jetzt reparieren. Sätze wie, mein Körper regeneriert sich in seinem eigenen Tempo. Mein System darf zur Ruhe kommen. Ich unterstütze meine Heilung durch Gelassenheit.
Okay, also weg vom Druck hin zur Erlaubnis. Beim Thema Erfolg und Geld verhält es sich ähnlich, oder? Ich habe beim Lesen verstanden, dass wir hier nicht auf fiktive Endzustände zählen sollen.
Auf keinen Fall.
Wer sich einredet, morgen finde ich einen Koffer mit 1 Million Euro, der verpasst ja den eigentlichen Hebel, nämlich das eigene Verhalten.
Exakt, das ist der Punkt.
Nehmen wir mal jemanden, der sich beruflich total verzettelt und finanziell einfach den Überblick verloren hat. Wie bauen wir da das Set sinnvoll auf?
Finanzthemen und beruflicher Stress sind fast immer massiv mit Scham- und Versagensängsten besetzt.
Das blockiert total.
Wenn wir hier Sätze formulieren, fokussieren wir uns rein auf die Handlungsfähigkeit am nächsten Tag. Ein gutes Set würde hier Sätze beinhalten wie: Ich arbeite konzentriert an einer Sache nach der anderen. Ich treffe klare, ruhige Entscheidungen. Ich schaffe mit Freude Ordnung in meinen Finanzen.
Das sind alles Dinge, die man selbst steuern kann.
Das sind Dinge, die zu 100% in deiner Kontrolle liegen. Wenn du dieses konkrete Verhalten durch die nächtliche Programmierung stärkst, folgen die äußeren Ergebnisse wie ein besserer Kontostand oder eine Beförderung als natürliches Nebenprodukt.
Man trainiert also seine Konsequenz, nicht sein Wunschdenken?
Genau, richtig formuliert.
Das wirft eine wichtige Frage auf, besonders wenn wir zum dritten großen Bereich kommen, Beziehungen. Kann ich mit dieser Methode auch andere Menschen beeinflussen?
Da sind wir bei der Pop-Spiritualität angekommen.
Sagen wir, ich habe einen Kollegen, der mich im Büro permanent unterbricht und klein macht. Nennen wir ihn mal Thomas. Kann ich mir nachts anhören, Thomas aus der Buchhaltung ist ab sofort unfassbar respektvoll und nett zu mir. Kann ich Thomas gewissermaßen Inception?
Nein, leider nicht. Du kannst Thomas nicht fernsteuern. Das ist ein großer Irrtum in dieser ganzen Szene.
Schade eigentlich.
Es geht bei all dem immer nur um dich, um deine eigenen Grenzen und deine innere Statik. Der Neurologe Viktor Frankl sagte einmal, zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum und in diesem Raum liegt unsere Macht.
Und die Affirmationen vergrößern diesen Raum.
Genau. Affirmationen vergrößern und stabilisieren diesen Raum.
Ah, ich verstehe. Wenn Thomas also wieder einen blöden Spruch macht, ist das der Reiz. Meine alte Reaktion wäre vielleicht, sofort wütend zurückzuschnappen oder rot anzulaufen und komplett zu schweigen.
Ganz genau. Aber wenn du dein Unterbewusstsein wochenlang mit Sätzen gefüttert hast wie: Ich bleibe bei Angriffen ruhig und bei mir. Ich setze meine Grenzen klar und ohne Wut. Ich höre zu, ohne sofort zu reagieren. Dann passiert etwas Erstaunliches.
Der Raum öffnet sich.
Im entscheidenden Moment mit Thomas spürst du plötzlich diese Millisekunde Verzögerung. Du schnappst nicht automatisch zurück, sondern du hast auf einmal die innere Ruhe, um ihm sachlich zu sagen: Lass mich bitte ausreden.
Man durchbricht das eigene Muster.
Du veränderst dein Muster. Und weil du anders reagierst, ist Thomas gezwungen, ebenfalls anders zu reagieren. Die Beziehungsdynamik verändert sich nicht, weil du Thomas verhext hast, sondern weil du dich selbst stabilisiert hast.
Das ist echtes Empowerment. Wir haben also die Methode, wir haben die Anwendungsbereiche, aber das Material bietet ja noch ein weiteres Tool abseits der dauerhaften Affirmationssets.
Ein sehr praktisches Werkzeug.
Es nennt sich Fragen in der Nacht. Das ist quasi ein Problemlösungsalgorithmus für das Gehirn.
Das ist eine fantastische Technik, wenn du vor einer komplexen Entscheidung stehst oder bei einem Projekt einfach feststeckst.
Wie funktioniert das?
Nachdem du dein abendliches Vier-Teile-Ritual beendet hast, stellst du dir innerlich eine einzige, sehr klare und handlungsorientierte Frage. Zum Beispiel, was ist morgen der nächste sinnvollste Schritt in Projekt X? Oder wie kann ich Konflikt Y konstruktiv ansprechen?
Also sehr konkrete Fragen.
Und hier gilt die goldene Regel: Niemals Warum-Fragen stellen.
Stimmt. Wenn ich frage, warum passiert mir das eigentlich immer wieder, dann schicke ich mein Gehirn auf eine endlose Recherchemission nach all meinen Fehlern der letzten 10 Jahre.
Das ist das Gegenteil von entspanntem Einschlafen.
Das führt nur zu Grübeleien.
Richtig. Warum-Fragen führen direkt in die Opferrolle. Du stellst also deine lösungsorientierte Frage, denkst sie einmal ruhig durch und dann lässt du sie komplett los.
Ich übergebe sie dem Unterbewusstsein.
Du übergibst sie dem Unterbewusstsein, das ja nachts unglaublich kreativ im Verknüpfen von Informationen ist.
Aber wie komme ich dann an die Antwort? Warte ich da auf einen prophetischen Traum, in dem mir die Lösung erscheint?
Meistens ist es viel unspektakulärer. Das Geheimnis liegt in den ersten 30 Sekunden direkt nach dem Aufwachen.
Warum gerade dann?
Wir befinden uns da im sogenannten Hypnopompenzustand. Das ist wieder so eine Übergangsphase zwischen Schlaf und Wachsein. Bevor du zum Handy greifst, bevor du an den Terminkalender denkst, bleibst du einfach kurz liegen und achtest auf den allerersten Impuls.
Den ersten Gedanken, der auftaucht?
Oft ist die Antwort extrem schlicht und ganz ohne großes Drama. Einfach ein ruhiger Gedanke wie: Ruf zuerst Lisa an, bevor du die Mails schreibst.
Wahnsinn!
Das ist dein Unterbewusstsein, das dir die fertig sortierte Lösung des Vorabends quasi auf dem Silbertablett präsentiert.
Das bringt mich zu einer Sache, bei der ich extrem froh war, wie das Buch sie behandelt. Das Tracking.
Ah ja, ein schwieriges Thema für viele.
Ich hasse wirklich nichts mehr, als morgens aufzuwachen und quasi sofort eine mentale Excel-Tabelle ausfüllen zu müssen, ob ich heute schon 3% entspannter oder erfolgreicher bin. Das erzeugt ja sofort wieder diesen Leistungsdruck, den wir doch eigentlich umgehen wollen.
Wer krampfhaft nach Ergebnissen sucht, pflanzt unweigerlich Zweifel. Und Zweifel sind absolutes Gift für den Täterzustand.
Was schlägt der Autor stattdessen vor?
Der Autor rät zu einer sehr weichen 2-Minuten-Beobachtung am Morgen. Du stellst dir im Bad oder beim Kaffee nur 3 simple Fragen.
Die da wären:
War mein Schlaf tendenziell ruhig oder eher unruhig? Ist mein Start in den Tag heute eher klar oder zäh? Und was ist mein nächster guter Schritt für heute?
Das klingt viel entspannter.
Das reicht vollkommen aus, um über Wochen hinweg ein Muster zu erkennen, ohne direkt in diesen Selbstoptimierungsstress zu verfallen.
Und da gibt es diese eiserne Daumenweigel in der Quelle. Ein Affirmationsset sollte man für mindestens 2 bis 3 Wochen beibehalten.
Konsistenz ist der Schlüssel.
Echtes neuronales Umbauen ist leise und braucht einen Rhythmus. Wenn ich jeden Abend die Sätze ändere, weil es mir scheinbar nicht schnell genug geht, zerstöre ich den ganzen Gewöhnungseffekt.
Man muss dem Gehirn Zeit geben.
Übrigens, als kleiner pragmatischer Tipp aus dem Buch: Der Autor bietet eine kostenlose 14-Tage-E-Mail-Serie an, in der man fertige, erprobte Abendsets bekommt. Das ist wahrscheinlich ein geniales Tool, um einfach mal anzufangen, ohne ewig über den perfekten eigenen Sätzen zu brüten.
Absolut. Gerade am Anfang ist die Konstanz viel wichtiger als das zu 100% perfekt individualisierte Set. Es geht erst einmal nur darum, dem Gehirn beizubringen: Wir machen jetzt abends etwas Neues, das uns Ruhe bringt.
Lass uns all diese Puzzleteile mal zu einem großen Bild zusammensetzen. Wir haben heute verstanden, es geht bei dieser ganzen Methode nicht darum, den absolut perfekten, spirituell reinen Abend zu inszenieren.
Definitiv nicht.
Es geht um sanfte, stetige Wiederholung in einer Phase, in der unser Gehirn hochgradig formbar ist. Wir reduzieren die kognitive Reibung im Raum und im Kopf.
Wir schließen offene Loops.
Wir nutzen das 4-Teile-Ritual, um Entscheidungsmüdigkeit zu umgehen und dem System Sicherheit zu signalisieren. Dann wählen wir unseren Schwerpunkt, sei es körperliche Heilung, beruflicher Fokus oder die eigene Stabilität in Beziehungen, und lassen stimmige, prozessorientierte Sätze in uns arbeiten.
Und dann schlafen wir.
Und dann schlafen wir einfach tief und fest. Also, was bedeutet das alles für dich? Du hast jetzt ein konkretes Werkzeug kennengelernt, um den stärksten, aber bisher vermutlich ungenutztesten Hebel deines Lebens zu aktivieren. Du lässt deine nächtliche Ruhephase aktiv für dich arbeiten, während du dich erholst, ganz ohne den anstrengenden Kampf am Tag.
Und genau diese Trennung zwischen dem anstrengenden Kampf am Tag und der Ruhe in der Nacht führt mich zu einem letzten Gedanken, den wir vielleicht noch in den Raum stellen sollten.
Ich höre.
Wir haben heute viel über diesen kritischen Kommentator in unserem Kopf gesprochen. Diese innere Stimme, die tagsüber alles abwertet, die dich an peinliche Momente erinnert und alte, einschränkende Glaubenssätze stur wiederholt.
Die uns klein hält.
Wenn wir aber nun erkennen, dass dieser Kommentator letztlich nichts weiter ist als ein angelernter Schutzmechanismus, der in den tiefen Gehirnwellen des Schlafs völlig verstummt, wer ist dann eigentlich das wahre Du?
Ein spannender Gedanke.
Wer ist diese stille, präsente Instanz in dir, die im Dunkeln aufmerksam zuhört, wenn die neuen Affirmationen laufen? Die diese neuen Wahrheiten aufnimmt und sie sanft zur Realität werden lässt. Wenn dieser laute, ängstliche Kommentator erst einmal schläft, welche unentdeckten, massiven Möglichkeiten warten dann noch auf dieses wahre Du, um am nächsten Morgen in deinem Leben ganz selbstverständlich sichtbar zu werden?